Selig sind die Gerechten. Selig sind die Gerechten? Nee, eben so gerade nicht, sondern selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6. Selig, Hochachtung, herzlichen Glückwunsch, ihr seid zu beglückwünschen, so sagt es Jesus. Da geht Jesus das Herz auf, wenn Menschen hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Da stellt sich als erstes die Frage, was ist Gerechtigkeit? Was meint Jesus mit Gerechtigkeit? Was versteht er darunter? Meine Schülerinnen und Schüler im Rallye-Unterricht klagen manchmal über Ungerechtigkeit, wenn ich ihren Namen an die Tafel schreibe. Das ist bei mir immer so die zweite Stufe der Ermahnung. Also wenn sie dann permanent im Unterricht stören oder sonst irgendwas machen, dann rede ich erstmal mündlich mit ihnen, sage ihnen 2, 3, 4 Mal, es ist jetzt genug. Wenn das nicht fruchtet, schreibe ich ihren Namen an die Tafel. Und wenn es immer noch nicht hilft, kriegen sie einen Strich hinter ihren Namen und das ist dann eine gelbe Karte. Eine gelbe Karte ist sowas wie ein Klassenbucheintrag. Wenn sie 7 gelbe Karten haben, dann gibt's ein Gespräch mit den Eltern. So ist die Regel. Also, und dann gibt es immer wieder die Situation mit den Schülerinnen und Schülern. Ich schreibe einen Namen an die Tafel. Warum ich? Das ist nicht gerecht. Die anderen reden doch auch, aber meinen Namen, den schreiben Sie jetzt da an die Tafel. Gerechtigkeit. Geht es Jesus darum, der Versuch der Gleichbehandlung aller Menschen, jedem das Gleiche, jedem nach seinem Verhalten, jedem das, was er verdient, was er leistet? Gerechtigkeit ist ein großes Thema, nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern. Die ganze Welt schreit überall nach Gerechtigkeit, nach sozialer Gerechtigkeit zum Beispiel. Der Schrei nach Geschlechtergerechtigkeit, Gender Equality auf Neudeutsch. Zu wenig Frauen in Führungspositionen, das ist nicht gerecht. Generationengerechtigkeit. Die heutige Menschengeneration lebt auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Die Ungleichbehandlung zwischen Kassen- und Privatpatienten. Ist schon ein bisschen her. Da war ich beim Zahnarzt, nicht hier in Lehrte, damit ihr nicht überlegt, wer das hier sein könnte. Der Zahnarzt hat sich richtig Zeit für mich genommen, hat mich mit Handschlag begrüßt. Herr Frank, wie geht es Ihnen? Warum sind Sie heute hier? Nur Vorsorge halber, Sie haben doch nicht etwa Probleme. Was kann ich denn für Sie tun? Ah ja, und empfehlen wollte ich Ihnen auch noch die klinische Zahnreinigung und so weiter. Irgendwann schaut er auf meine Unterlagen, stutzt kurz und sagt, Herr Frank, also auch nicht so halblaut zu sich selber, sondern laut da ins Behandlungszimmer rein, Herr Frank, was mache ich eigentlich hier? Sie sind ja gar kein Privatpatient. Steht auf und geht. Kommt auch nicht wieder. Und dann saß ich da eine Weile. Naja, und dann war die Assistentin da und weiß gar nicht mehr, was es genau. Ich habe den Zahnarzt gewechselt. Ja. Und er war vielleicht froh, dass ich gewechselt bin. Ja, hat er mehr Platz für Privatpatienten. Nee, war es nicht. Ja, also, es gibt soziale Ungerechtigkeit in unserer Welt und da ist ja diese Geschichte mit dem damaligen Zahnarzt wirklich nur eine Lappalie. Ja, das war zwar ärgerlich, aber es ist ja nicht wirklich jetzt entscheidend gewesen. Soziale Ungerechtigkeit ist bei Jesus ein wichtiges, ein großes Thema. Dennoch bin ich überzeugt, dass es bei der Seligpreisung heute um etwas anderes geht. Jesus spricht von einem Hunger und einem Durst nach Gerechtigkeit, der nur von Gott gesättigt werden kann. Es geht nicht um eine Gerechtigkeit, die ich mir selber schaffen kann, indem ich versuche, mich so für gerechte Verhältnisse einzusetzen, sondern es geht um Gott, um von Gott ausgeteilte Gerechtigkeit, um Gerechtigkeit, die Gott selbst schafft. Nämlich, wenn ein Mensch zu Gott sagt, Herr, rette mich durch deine Gerechtigkeit. Herr, rette mich durch deine Gerechtigkeit. So hat das David einmal formuliert im Psalm 71. David hat erkannt, ich kann nicht vor Gott bestehen. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kann ich mir nicht selber geben. Ich kann sie mir nicht erarbeiten. Herr, du musst mich retten durch deine Gerechtigkeit. Das hat David erkannt. In Lukas 18 erzählt Jesus denen, und jetzt wörtlich, die sich anmaßten, fromm zu sein und die anderen verachteten, denen erzählt er folgendes Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Oder das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Und darin stellt Jesus klar, worauf es ankommt. Nicht, dass sich einer selber auf die Schulter klopft, stolz auf seine Frömmigkeit, auf seine Gerechtigkeit, sondern dass sich einer ans Herz schlägt und ruft, Gott, sei mir Sünder gnädig, so wie das der Sünder in dem Gleichnis tut. Ich sage euch, sagt Jesus weiter, dieser ging gerechtfertigt. Gerecht gemacht nach Hause. Ein paar Verse nach den Seligpreisungen wird Jesus in der Bergpredigt sagen, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, wahrlich, ihr werdet nicht in das Reich Gottes kommen. Matthäus 5, Vers 20. Müssen wir uns also mehr anstrengen? Liegt es an unserem Verhalten, an dem, wie wir unser Leben leben? Jesus sagt, nein, ich will euch gerecht machen. Dazu wartet er auf Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, Menschen, die sagen, ich brauche Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Wir kommen vom Reformationstag her, Samstag vor einer Woche. Manche von euch haben sich hoffentlich den ökumenischen Lehrter-Gottesdienst online angeschaut. Bin dankbar, dass wir den Gottesdienst da noch rechtzeitig aufzeichnen konnten. Die Pastorin der evangelischen Kirche, Sophie Anker, der katholische Kollege Pfarrer Franz Kurt und ich dann von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Der Reformator Luther hat sich über lange Zeit hin sehr schwer getan mit der Gerechtigkeit Gottes. Luther selbst hat mal gesagt, dass er das Wort von der Gerechtigkeit Gottes gehasst hat, weil es für ihn immer mit der Frage verbunden war, was muss ich tun, damit ich gerecht werde vor Gott? Wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen, der mich doch kennt, bis in die tiefsten Abgründe meiner Seele? Seine große reformatorische Entdeckung beschreibt er später so, das, was ich vorher am meisten gehasst habe, das ist mein allergrößter Trost geworden, die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, spricht mir Gott selbst zu. Durch den Glauben, im Glauben an Jesus Christus, so steht es in Römer 1, Vers 17. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 schreibt Paulus, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das lese ich noch einmal nach einer neueren Übersetzung. Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. Vielleicht täuscht mich mein Eindruck, aber ich habe den Eindruck, dass es den Kirchen heute zunehmend schwerfällt, davon zu sprechen. Wir hören viel über Jesus, der Freude schenkt. Jesus, das gute Vorbild. Jesus, der uns einen Sinn für das Leben gibt. Jesus, der uns Impulse gibt für ein gutes Leben und so weiter. Aber dass Jesus uns gerecht machen will, hören wir das? Sage ich auch zu mir selber. Gerechtigkeit als ein politisches Thema, das kennen wir. Gerechtigkeit als ein hochtheologisches Thema. Wenn Gott gerecht sein soll, warum lässt er dann so viel Ungerechtigkeit in der Welt zu? Auch das kennen wir. Aber Luthers prägendste Erfahrung mit der Gerechtigkeit Gottes ist seine Bekehrung. Dass Jesus mich mit meinen Defiziten, mit meinen Ungerechtigkeiten, mit all den Abgründen, den Rissen, den Brüchen in meinem Leben, dass er mich gerecht macht, das ist das Größte. Die Menschen an ihre Ungerechtigkeit und Erlösungsbedürftigkeit zu erinnern, das ist unangenehm. Zumindest vordergründig erscheinen die Menschen doch so drauf zu sein, ich bin doch okay, wenn die anderen alle so wären wie ich, sehe es doch super aus in der Welt. Wie soll man da vom gerecht machenden Gott sprechen? Und damit komme ich zum zweiten Teil. Ich möchte noch etwas sagen über den Hunger und den Durst. Selig sind die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Die große Mehrzahl der Menschen in unserem Land hat noch nie Hunger oder Durst gelitten. Vielleicht mal auf einer Wanderung, ja, an einem einsamen Ort angekommen, zu wenig Proviant mitgenommen und dann war es halt mal für ein paar Momente schwierig. Aber richtigen Hunger, richtigen Durst, da muss man schon ein gewisses Alter haben, um das kennengelernt zu haben oder vielleicht woanders herkommen. In Corona-Zeiten hungern und dürsten Menschen danach, feiern zu können, in den Urlaub zu haben, mit Freunden ins Kino zu gehen oder in die Kneipe an der Ecke. Der aktuelle Verzicht auf Genuss und Konsum fällt schwer. Und vielleicht bekommen wir mit Corona gerade einen Denkzettel vorgehalten. Und wenn ich das von dem Denkzettel so sage, dann meine ich das ganz positiv. Denkzettel, ein Denkzettel dafür, dass Politiker und Wirtschaftsvertreter uns seit Jahren zum Genuss und zum Konsum anhalten, damit dann auch die Wachstumsraten für die Zukunft stimmen. Dabei scheint es für unseren Planeten, für Menschen, Tiere und Pflanzen immer dringender zur Überlebensfrage zu werden, dass wir Menschen lernen, nicht immer alles zu haben, dass wir lernen zu verzichten. Interessanterweise war es ja vor Corona so, dass sich Fastenwanderungen, Schweigeexerzitien, stille Tage in Klöstern großer Beliebtheit erfreut haben. Auch das wochenlange Wandern auf dem Jakobsweg, alles ja Aktivitäten, die mit Verzicht verbunden sind. Mit der Erfahrung, nicht alles zu brauchen, nicht alles haben zu müssen. Und dabei etwas zu gewinnen. Wer sich schon einmal darauf eingelassen hat, wird es bestätigen können. Es schärft die Sinne, es schärft die Wahrnehmung für das Wesentliche im Leben. Das Matthäusevangelium erzählt, dass Jesus vor der Bergpredigt, die er ja dann mit den Seligpreisungen beginnt, dass Jesus davor 40 Tage in der Wüste war. Er hat sich zurückgezogen, um zu fasten und zu beten. In diesen 40-tägigen Exerzitien blieb Jesus nicht ohne Fragen und Zweifel. Nicht davon verschont geblieben. Das macht die Erzählung von der Versuchung den Teufel sehr deutlich. Nach dieser Wüstenzeit, die nun also auch von Hunger und Durst begleitet war, tritt Jesus an die Öffentlichkeit. Jesus predigt und Jesus beginnt seine Predigt, ich sage das mal so ein bisschen poetisch, er beginnt seine Predigt mit dem Traum Gottes von den Menschen. Gott träumt von Menschen, die wissen, dass sie vor ihm arm sind. Gott träumt von Menschen, die getröstet werden wollen. Von Menschen, die sanftmütig sind, von Menschen, die ein reines Herz haben. Und Gott träumt von Menschen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Beziehungswort. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Gott, das zuallererst, und dann geht es auch um die Beziehung zwischen Menschen. Hunger und Durst, diese Erfahrung aus der Zeit der Wüste hat Jesus wahrscheinlich noch vor Augen. Hunger und Durst nach Lebensmitteln. Jesus sagt, das entscheidende Lebensmittel für Menschen ist, dass sie von Gott selbst zurechtgebracht werden. Das ist das entscheidende Lebensmittel. Menschen, die müssen von Gott zurechtgebracht werden. Dass sie beziehungsfähig werden. Dass sie eine Beziehung zu Gott aufbauen. Und dass diese Beziehung zu Gott dann auch ihre Beziehung zu den Mitmenschen prägt. Die Menschen damals und heute hungern und dürsten. Sie tragen die verschüttete Sehnsucht in sich, zurechtgebracht zu werden. Die Sehnsucht nach der Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Dieser Hunger, diese Sehnsucht nach Gott ist weithin verzerrt und verkehrt worden in den Hunger nach materiellen Gütern. Es war damals so, das ist heute auch noch so. Jesus wird ein paar Verse weiter in der Bergpredigt noch auf den Götzen Mammon zu sprechen kommen. Liebe Gemeinde, unser Auftrag als Christen ist es, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Lasst uns solche Menschen sein, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes. Lasst uns Menschen sein, die in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben. Lasst uns beziehungsfähig sein zu unseren Mitmenschen. Lasst uns leben in dem Vertrauen, dass Gott unseren Hunger, unseren Durst stillen kann. Gott, er allein. Amen.